Sven und Andi reisen.
Jeden zweiten Donnerstag brechen wir aus unserem üblichen Hin- und Weg-Talk-Format aus und nehmen euch mit in unsere Lieblingsdestinationen.
Viel Spaß beim Hören. Dieses südostasiatische Land ist wie kein anderes. Die Hauptstadt wird von ihren Einwohnern liebevoll Krung Thep, also Stadt der Engel, genannt. Sie ist auch Sitz der Regierung, der Königsfamilie und Heimat von einem Zehntel der Bevölkerung des Landes.
Seine Urwälder und Küsten bieten atemberaubende Natur und neben dem Festland liegen über 1400 Inseln, die für viele Reisende das Paradies auf Erden darstellen. Essen ist in diesem Land so viel mehr als die bloße Nahrungsaufnahme. Hier werden die Kochkünste aus China, Indien, Indonesien, Malaysia und sogar Portugal vereint. Und jede Region verleiht dieser einzigartigen Küche noch einmal eine eigene Note.
Die traditionelle Massage dieses Landes steht auf der UNESCO-Liste der immateriellen Kulturgüter und ist ein großer Teil seiner Heilkunst. Diese Tradition ist über 2500 Jahre alt und Entspannungssuchende werden mit einer Kombination von Massage, Chiropraktik und Akupressur behandelt. In diesem Podcast begeben wir uns auf eine Reise in ein faszinierendes Land, welches viele zu kennen meinen, aber welches jetzt wiederentdeckt werden will. Mein Name ist Sven Meyer.
Und ich bin Andi Jans. Gemeinsam nehmen wir euch mit auf eine Reise nach Thailand.
สวัสดีค่ะ
ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยครับ
Sven, wusstest du, dass das Erbe der chinesischstämmigen Thailänder in Südthailand sehr präsent ist? So wurde Koh Samui zum Beispiel unter anderem von der chinesischen Tropeninsel Hainan aus besiedelt. Und andere Regionen, zum Beispiel aus der Provinz Fujian in Südchina. In vielen Gegenden Südthailands besinnt man sich also heute noch auf alte chinesische Traditionen, vor allem die mit buddhistischer Bedeutung.
War dir bewusst, lieber Andi, dass in Südthailand, im Gegensatz zum Norden, kaum Reis angebaut wird? Dafür sieht man, wenn man zum Beispiel mit dem Zug gen Süden fährt, viele Kokos-, Bananen- und auch Gummibaumplantagen.
Koh Phuket, lieber Sven, an der Westküste Südthailands ist die größte Insel des Landes. Das Wort Koh bedeutet Insel auf Thai und Koh Chang und Koh Samui sind die zweit- und drittgrößten Inseln Thailands, liegen aber beide im Golf von Thailand.
So, Anni, jetzt haben wir erfolgreich allen gezeigt, dass wir Wikipedia lesen können und vorlesen können. Bist du schon mal in Südthailand gewesen?
Ja, ich war schon in Südthailand. Ich war schon auf besagter Insel Koh Samui im Golf von Thailand und auch auf Koh Phangan, auch im Golf von Thailand, Nachbarinsel von Koh Samui. Wunderschön, Traumstrände und wirklich eine traumhafte Zeit dort gehabt. Scooter gemietet, über die Insel gefahren. Ja, wirklich so alle thailändischen Klischees bedient. Dann in so einer Strandkabane thailändische Akupressurmassage gemacht und mit dem Scooter über die Insel gefahren. Elefanten gesehen, geschnorchelt, getaucht. Alles, was man so machen kann in Südthailand. Aber ich habe eine Ahnung, dass man noch viel mehr machen kann als das.
Da sind unsere Erlebnisse in Südthailand relativ identisch. Auch ich war zweimal in Südthailand und auch schnorcheln, mit dem Moped rumgefahren und sie auch sehr lecker gegessen. Also man muss schon sagen, Südthailand hat einiges zu bieten, wenn natürlich auch nicht so schön wie Düsseldorf. Ne? Da sind wir uns ja einig.
Ja, ich habe mir auf jeden Fall gerade nochmal die Landkarte angeguckt und was ich ganz spannend finde, Südthailand ist ja für viele so repräsentativ für das, was Thailand ist, ist aber im Vergleich zum Norden des Landes gar nicht so groß. Thailand hat wirklich einen richtig großen Norden und der Süden hängt so ein bisschen wie so ein Bein am Rest des Landes, wenn man sich das mal auf einer Landkarte anguckt.
Ein Bein? Hast du gerade ein Bein gesagt?
Ich habe gesagt, wie in so einem Bein, was darunter hängt.
Pass auf, Vorschlag. Lass uns lieber mit jemandem reden, der sich besser auskennt als du in Südthailand. Wir haben nämlich jemanden gefunden, der in Düsseldorf lebt und sich in Südthailand sehr gut auskennt. Also, der perfekte Gesprächspartner für uns. Wir sprechen nämlich mit Stefan Diener, der Mann hinter dem Blog Faszination Südthailand und Autor der Bücher Faszination Thailand und 555 Tipps für Bangkok. Hallo Stefan, wir freuen uns wirklich sehr, dass du als Thailand-Experte heute hier mit dabei bist. Kannst du Südthailand einmal beschreiben? Also wo fängt Südthailand eigentlich an?
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Also Südthailand beginnt eigentlich schon in der öffentlichen Wahrnehmung fast südlich von Bangkok. Mit Südthailand sind die Küstengebiete gemeint, die Strände. gemeint und dort befinden sich auch die beliebtesten Reiseziele. Thailand verfügt über sehr viel Küste, weil Thailand an zwei Meeren liegt, nämlich sowohl am Golf von Thailand als auch an der Andamanensee. Wer in den Süden reist, hat in der Regel vor, Strandziele zu besuchen.
Viele fliegen entweder direkt nach Phuket oder über Bangkok nach Südthailand auf die verschiedenen Inseln oder in die Küstengebiete, die du gerade erwähnt hast. Was sind denn die Alternativen, wenn man in den Süden reisen will?
Also Thailand hat zuallererst ein sehr gut ausgebautes Netz an Inlandsflugverbindungen, weshalb Fliegen sehr populär ist in Thailand. Das ist noch immer die schnellste Möglichkeit, sich fortzubewegen. Aber natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten. In erster Linie sind das Busse. Dafür muss man aber sehr viel Zeit haben, weil die Straßen teilweise nicht so gut ausgebaut sind. Also ein Beispiel, zum Beispiel nach Krabi, ist man mit einem Flugzeug innerhalb von etwas mehr als einer Stunde. Für die Busfahrt muss man schon irgendwas zwischen 10 und 14 Stunden einplanen. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, mit dem Zug zu fahren, aber die wirklich nur zu sehr wenigen Orten. Also das Eisenbahnnetz in Thailand Süden ist nicht sehr gut ausgebaut. Es gibt praktisch eine Strecke, die von Bangkok in den Süden geht, Richtung Malaysia. Die Züge sind halt auch sehr langsam unterwegs und es gibt nicht allzu viele Bahnhöfe. Also Surathani ist eine Stadt im Süden von Thailand, die dann meistens als Umsteigemöglichkeit genutzt wird. Da verlassen die Leute den Zug und fahren dann mit Bussen weiter oder fahren zur Fähre, wenn sie nach Koh Samui oder so wollen. Deswegen ist der Zug leider in Thailand noch nicht das Verkehrsmittel, was man so viel nutzen kann. Also ich nutze den Zug trotzdem gerne, weil man unterwegs auch viel mehr von der Landschaft sieht und man ja auch nicht jede Strecke fliegen muss. Aber wie gesagt, es gibt halt nicht so viele Ziele, die mit dem Zug gut erreichbar sind. Meistens muss man danach noch mit dem Bus weiterfahren.
Wir halten fest, es gibt auf jeden Fall Alternativen zum Fliegen, wenn man in den Süden will, zum Beispiel nach Surathani, um dann auf die Inseln im Golf von Thailand zu kommen. Für Thailand-Novizen stellt sich aber oft die Frage, Ostküste oder Westküste in Anführungsstrichen, also Golf von Thailand im Osten oder die Westküste am Indischen Ozean oder ne, am Andamansee im Westen. Was sollte denn diese Entscheidung beeinflussen, ne?
Es ist so ein bisschen wie die Wahl zwischen Erdbeer- und Himbeereis. Also alle Ziele sind wirklich wunderschön, sind landschaftlich halt ein bisschen anders. Also man hat zum Beispiel an der Andamanenküste, vor allem die Gegend rund um Krabi, die Thailand ja in der Welt bekannt gemacht hat, die ist halt bekannt für die vielen Karstfelsen, die da aus dem Wasser ragen. Da gibt es halt auch jede Menge schöne Strände. Das ist, würde ich sagen, die Gegend, die touristisch am meisten erschlossen ist. Also dort findet sich die beste touristische Infrastruktur, aber halt auch der meiste Tourismus. Im Golf von Thailand gibt es halt auch verschiedene Regionen. Man hat eher im Westen die bekannten Inseln Koh Samui, Koh Tao und Koh Phangan, die auch schon über jahrelange touristische Infrastruktur verfügen. Und man hat an der Ostküste des Golf von Thailand, schon kurz vor der Grenze zu Kambodscha, sind halt Inseln wie Koh Chang, Koh Mak oder Koh Kut, die auch wirklich sehr schöne Urlaubsziele sind, wo es auch zum Teil noch nicht so touristisch ist, was wahrscheinlich an der Randlage liegt. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich überall schön. Also das ist jetzt nicht so, dass man da jetzt so Riesenunterschiede sieht.
Hat die Reisezeit auch irgendeine Bedeutung, ob ich mich jetzt für den Westen oder für den Osten entscheide? Muss man darauf achten?
Ja, es gibt schon kleine Unterschiede. Also grundsätzlich ist es in Thailand ja das ganze Jahr warm. Aber es gibt halt die Regenzeit, wo es ein oder mehrmals am Tag zu starken Schauern kommen kann und wo es dann gegebenenfalls auch ein bisschen schwüler ist. Und das ist schon unterschiedlich. Also an der Andamanenküste, wo die bekannten Ziele sind wie Phuket oder Krabi, da ist so die beste Reisezeit eigentlich so ab November. Das nennt man dann die kühle Trockenzeit, wobei kühl in diesem Fall auch Temperaturen von 25 Grad und mehr bedeutet. Und die geht so bis in den April. Dann wird es schon richtig heiß. Und spätestens im Juni beginnt dann die Regenzeit. So, in der Regenzeit kann man aber Ziele wie Phuket und Krabi trotzdem bereisen. Also wie ich schon sagte, da regnet es mal am Nachmittag stark. Es hat aber viele andere Vorteile. Also zum Beispiel ist es dann nicht so voll, weil natürlich die meisten Touristen kommen im deutschen Winter. Im deutschen Sommer hat man dann deutlich mehr Platz an den Stränden. Muss hier und da ein bisschen aufpassen, zum Beispiel an der Küste Phukets. Da sind dann die Strömungen im Wasser schon mal etwas stärker. Aber man kann es trotzdem gut bereisen. Wohingegen zum Beispiel im Golf von Thailand, die Inseln, die ich eben angesprochen habe, Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao, auch ein super Ziel sind während des deutschen Sommers. Also wer zum Beispiel schulpflichtige Kinder hat und in den Sommerferien verreisen muss, für den ist es da eigentlich eine Zeit, wo es wirklich kaum regnet, wo man wirklich hervorragende Bedingungen hat. Dafür ist da jedoch dann rund um Weihnachten, während an der Andamanenküste schon beste Reisezeit ist, kann es da noch häufiger regnen. Aber wie gesagt, es ist trotzdem warm. Hin und wieder kann es sein, dass mal die See ein bisschen rauer ist. Aber im Großen und Ganzen sind das auch Ganzjahresziele.
Man könnte sagen, klar, während der Regenzeit gibt es mal diese heftigen kurzen Schauer. Aber man kann ja mit vielen Aktivitäten auch als Reisender diese Zeit überbrücken. Also man kann Massagebehandlungen machen, man kann vielleicht an einem Kochkurs teilnehmen, vielleicht shoppen gehen oder sonst was. Und man hat dadurch einfach irgendwie auch die Möglichkeit, Dinge zu machen, die man sonst zur Hauptsaison an überfüllteren Orten als sonst machen würde, oder? Kann man das so sagen?
Ja, auf jeden Fall. Also das Angebot ist ganzjährig gegeben. Die Strände sind nicht so voll und die Hotels sind auch einfach günstiger, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man an diesen Hotspots, also wir reden jetzt natürlich von der Normalität vor der Corona-Pandemie. Also man muss jetzt mal gucken, wie lange es dauert, bis sich alles erholt. So früher war es halt so, dass zum Beispiel rund um Weihnachten, da war es zum Teil schwierig, an manchen Orten noch eine Unterkunft zu finden oder halt weit weg vom Strand. Und die Preise lagen zum Teil 3 bis 4-mal so hoch, wie man die Zimmer zum Teil in der Nebensaison mieten kann. Also es geht schon im März, Ende März, Anfang April los, dass die Preise runtergehen. Und dann in der Nebensaison hat man einfach ein viel besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Und genau, wenn es mal regnet, gibt es halt auch viele andere Sachen, die man machen kann. Also sehr beliebt sind zum Beispiel Kochkurse, die auch wirklich vor Ort richtig schön gemacht werden. Also man geht gemeinsam auf den Markt einkaufen, bereitet die Currypasten selbst zu. Das ist zum Beispiel eine Sache, die man an einem verregneten Tag machen kann. Es gibt dann noch alle anderen Möglichkeiten von Handtuchfalten. Also es gibt ja diese, was viele Touristen sehr mögen, wenn man ins Hotelzimmer kommt und aus dem Handtuch ist ein Elefant gefaltet. Also solche Sachen kann man da machen. Also langweilig wird einem da sicher nicht.
Kannst du das, Stefan?
Ich habe das mal gemacht. Wer mich mochte, hat einen Elefant erkannt. Aber es war natürlich nicht so schön, wie ich das schon in Hotelzimmern erlebt habe.
In so einen Elefanten kann man dann ja auch viel reininterpretieren. Aber das lassen wir jetzt mal lieber. Ganz kurz noch zur Regenzeit. Ich bin selbst schon zur Regenzeit in Thailand gewesen und ich muss so ein kleines Plädoyer auch für diese Regenzeit aussprechen. Das sind ja Naturgewalten, die man dann auch erlebt. Und das geht wirklich so schnell. Innerhalb von wenigen Minuten kommen da Wassermassen runter, die man ja von uns hier, naja, mittlerweile ja auch kennt, aber zumindest nicht in dieser Art. Ne? Das ist dann ja auch kein kalter Regen. Und das ist schon sehr beeindruckend. Das ist dann auch ganz schnell wieder vorbei. Und wenn man ein bisschen nass wird, dann trocknet das ja in der Regel auch schnell wieder. Man ist also nicht irgendwie gleich erkältet und tagelang irgendwie in einer miesen Stimmung, sondern das ist auch was Interessantes. Das ist mein kleines Plädoyer, dass man auch während der Regenzeit nach Thailand reisen kann. Also bin ich absolut bei dir, Stefan.
Und was auch eine gute Zeit ist, so zum Ende der Regenzeit, dann sind halt oft die Wiesen und so alles viel grüner. Als natürlich so am Ende der Trockenzeit, wenn vieles doch schon recht verdürrt ist, ne?
Ich hatte leider nie wirklich so richtig Zeit, Inselhopping zu betreiben. Das ist ja so irgendwie, das weiß nicht, da steht für mich für Thailandurlaub schöne Inseln, schöne Strände. Man reist von einer Insel zur nächsten, vielleicht mit so einem Boot. Wo kann ich das am besten machen? Wo würdest du mich hinschicken, wenn ich Inselhopping machen möchte?
Ja, also da gibt's auch mehrere Möglichkeiten und man muss ein bisschen schauen, wie man Inselhopping definiert. Will man Urlaub auf mehreren Inseln machen oder will man wirklich jeden Tag von einer Insel zur nächsten fahren? Was wirklich eine sehr schöne Gegend ist, das hatte ich ja eben schon gesagt, ist die Gegend rund um Krabi. Da werden zum Beispiel tagtäglich Inseltouren, Inselhopping-Touren angeboten. Die heißen dann 3 Inseln, 5 Inseln, 7 Inseln. Das heißt, man fährt mit einem Longtailboot, tuckert man da übers Wasser. Und jede halbe Stunde springt man an einer anderen Insel raus, meistens verbunden mit noch irgendwelchen Schnorchelausflügen. Das ist wirklich schön und da ist also wirklich so als Postkartenmotiv kann man das sehen. Nun ist die Gegend um Krabi und Phuket natürlich touristisch sehr erschlossen. Dementsprechend macht man diese Bootstouren selten allein und an den Orten, wo man hinkommt, ist auch dann häufig viel los. Je weiter man aber in den Süden fährt, desto ruhiger wird es. Also wenn man jetzt zum Beispiel von Koh Lanta. Das ist eine Insel, die auch noch zur Provinz Krabi gehört, sich von dort Richtung Süden begibt. Da sind viele kleine Inseln, auf denen es deutlich ruhiger zugeht und wo man auch noch wirklich was entdecken kann und wo der Massentourismus auch noch lange nicht angekommen ist. Und da kann man wirklich viel erleben. Und auch im Golf von Thailand, ich hatte eben schon gesagt, an der Ostküste, an der Grenze zu Kambodscha, befinden sich die Inseln Koh Chang, Koh Mak und Koh Kut. Koh Chang ist, sage ich mal, die mit der größten touristischen Infrastruktur. Aber wenn man dann zu den Nachbarinseln weiterfährt, Koh Mak und vor allem Koh Kut, da findet man noch immer menschenleere Traumstrände und kann da auch mit einem Longtailboot von Strand zu Strand fahren oder die Insel selber erkunden mit dem Motorroller. Also da gibt es dann Straßen, auf denen es praktisch keinen Verkehr gibt, wo gelegentlich mal ein Auto langfährt oder ein Moped. Und da kann man dann wirklich sich die einzelnen Strände anschauen. Und auch dort werden natürlich dann immer Inselhopping-Touren angeboten, wo man mit einer kleinen Gruppe mit Schnorchelausrüstung losfährt. Und manchmal hält man auch auf offener See oder an einem Felsen und springt dann mal ins Wasser oder fährt dann zur nächsten Insel weiter. Also Thailand hat wirklich, was Inseln betrifft, eine riesige Auswahl.
Wir haben jetzt schon sehr viel über Südthailand erfahren und bestimmte Ortsnamen sind doch immer wieder gefallen, zum Beispiel Phuket.
Ja, lass uns ein bisschen mehr über Phuket, diesen wahrscheinlich berühmtesten Ort in Südthailand, reden. Da gibt es nämlich jemanden, der sich da sehr gut auskennt. Der Mann heißt Hayo von Keller und ist Inhaber und Managing Director des Mangosteen Ayurveda Wellness Resort. Und ich bin mir sicher, er kann uns in Sachen Phuket perfekt orientieren.
Hayo, sehr schön, dass du dabei bist. Du lebst seit fast 25 Jahren in Thailand und schon sehr lange in Phuket. Das ist ein Ort, der bis zur Pandemie ein bisschen als overdeveloped galt. Was bedeutet dir diese Insel und was möchtest du den Gästen generell auch über deine Wahlheimat, das ist es ja, vermitteln?
Ja, hallo Sven. Grundsätzlich ist die Vielfalt hier auf der Insel enorm. Also das ist wirklich schwer in wenige Worte zu fassen. Wir haben hier mit Phuket ja inzwischen eine Marke, die jeder kennt, eine Insel, die im weltweiten Tourismus wirklich sehr bekannt ist. Und daher kommt sicherlich auch das, was ich auch selbst persönlich Overdevelopment nenne. Es gibt sehr viele Hotels, sehr viele Wohnungen, sehr viele Kondominiums und Villas zu mieten. Und es gibt auch schon viele, gerade Europäer, die nur Ruhe und Strand wollen, die teilweise inzwischen woanders hingehen. Also wir sind allerdings in einer sehr schönen und grünen Gegend, wo es ruhig ist, wo auch viele Residents wohnen. Wir versuchen den Gästen hier in unserem Ayurveda und Wellness Resort natürlich sowieso einen ganz anderen Eindruck zu vermitteln von der Insel, als die meisten ihn aus dem Fernsehen kennen. Denn aus dem Fernsehen kennen die meisten ja nur die Nachtlebenbilder aus Patong und solche Sachen. Also da machen wir genau das Gegenteil davon hier.
Hayo, bevor wir gleich darauf zu sprechen kommen, was ihr wirklich macht, auch mit eurer Mangosteen Experience, lass uns kurz über Mangosteen reden. Euer Resort heißt Mangosteen Ayurveda und Wellness Resort, liegt in Rawai auf der Insel Phuket. Mangosteen, das ist ein Wort, was vielleicht manche schon mal gehört haben, aber was vielleicht nicht viele kennen. Für mich ist das aber ein bisschen Sinnbild für Südostasien, aber spezifisch auch für Thailand. Was ist eine Mangosteen?
Also die Mangosteen ist eine sehr, sehr leckere Frucht, die fast nur hier in Thailand und im Norden von Malaysia wächst. Man findet sie kaum in anderen Regionen und ich habe auch deshalb den Resort-Namen danach benannt, weil es eben eine sehr typisch thailändische Frucht ist. Die Thais nennen sie übrigens auch die Queen of the Fruits. Es gibt ja auch einen King und der King ist die Durian. Nun hat aber die Durian auch die Durianfrucht auch ein bisschen negative Eigenschaften, nämlich den etwas strengen Geruch. Und deswegen ist es ein bisschen ungünstig, ein Resort so zu nennen. Bei der Mangosteen gibt es aber keine negativen Eigenschaften, sondern es ist eine sehr leckere Frucht, sehr gesund, so ungefähr faustgroß, etwas kleiner vielleicht, lila und mit weißem Fruchtfleisch drin. Man findet sie mittlerweile auch in Europa während der Saison, aber viele kennen es noch nicht. Ja, wir machen aus der Schale der Mangosteen auch ganz viele Produkte, also Seifen, Shampoos, Scrubs für den Spa und andere Dinge, die man auf natürliche Weise herstellen kann.
Das macht ihr alles selbst, oder?
Wir machen das teilweise selbst. Wir haben aber auch Kooperationen mit kleinen lokalen Herstellern, die für uns das alles liefern und nach unseren Rezepten herstellen. Und das ist wie gesagt, ein Konzept bei uns, dieses Mangosteen zieht sich so ein bisschen überall durch. Man findet die Produkte im Badezimmer, in der Dusche, und kann sie dann, wenn man möchte, auch natürlich gerne bei uns kaufen und mit nach Hause nehmen.
Darf ich mal kurz dazwischen fragen, wie viel Zimmer habt ihr denn und wie groß seid ihr?
Wir haben 50 Zimmer und wir haben einen ziemlich großen Spa. Also der Spa-Bereich ist sehr wichtig bei uns. Wir haben insgesamt 25.000 Quadratmeter Fläche. Also sehr viel Garten, sehr viel Grün und sehr viel Platz für unsere Gäste.
Es gibt über 1000 Hotels, die auf Phuket ihre Zimmer als Produkt verkaufen. Du hingegen, du hast uns im Vorgespräch erzählt, dass du daran als solches nicht primär interessiert bist. Und das ist ja ziemlich ungewöhnlich für einen Hotelier.
Ja, also als Ayurveda und Wellness Resort bieten wir ja fast ausschließlich Programme an, die die ganzen Mahlzeiten enthalten, die also zweimal am Tag Yoga und die Spa-Behandlungen enthalten. Und da ist uns dann die Idee gekommen, weil das ja Gäste sind, die speziell so ein Produkt suchen. Ja, wenn also jemand eine Ayurveda-Kur machen möchte, dann weiß der vielleicht noch gar nicht, wo der eigentlich hin will. Der guckt dann im Internet und wir wollten eben auch für die anderen Gäste, die jetzt nicht unbedingt Wellness buchen wollen, ganz viele Gründe kreieren, warum sollten die jetzt nach Phuket kommen. Ja, also nicht nur, weil wir hier Strände haben, sondern weil es eben auch viele, viele andere Dinge zu tun gibt. Und da haben wir dann die sogenannten Experiences kreiert, weil wir ganz gerne unsere Gäste versuchen zu involvieren mit unserem Team, mit den Locals und mit dem Umfeld und der Kultur hier und nicht nur einfach mit dem Bus zum Strand schicken.
Du nennst es Mangosteen Experiences. Was bedeutet das? Was bietet ihr an neben dem Palmstrand?
Das fängt zum Beispiel an, dass da eine Tour dabei ist, wo man also morgens um 6 mit den Local Fishermen auf einem Longtailboot rausfährt in einen Mangrovenkanal und dort mit den Fishermen zum Angeln geht. Das ist etwas, was noch nie jemand irgendwie kommerziell angeboten hat. Und wir haben da einen Operator, der das jetzt macht für uns, sehr nette Leute. Das sind Sachen, die die Leute auch dann nicht vergessen, ja, wo die wirklich was Besonderes erlebt haben, was man nicht so ohne weiteres selber organisieren kann. Es gibt dann noch so Dinge wie, hier gibt es ein Art Village in der Nähe, bei uns in Rawai. Und da kann man auch bestimmte Dinge mitmachen. Also hier ist zum Beispiel eine sehr interessante Werkstatt, wo Töpfe reingemacht werden. Es gibt hier gute Maler, es gibt hier Leute, die aus Treibholz ganz verrückte Gegenstände bauen. Und das integrieren wir alles in diese Programme, in diese Experiences, wie wir es nennen.
Du hast gerade gesagt, dass ihr mit den kleinen lokalen Anbietern vor Ort, so kleinen Künstlern zusammenarbeitet. Wie sieht das aus? Also wie sieht Kunst aus Phuket aus?
Ist sehr vielfältig, muss ich sagen. Das ist überhaupt eine der großen Merkmale der Insel. Das ist ja hier ein buntes Gemisch an Nationalitäten. Ja, die Originalbevölkerung in Phuket ist ja ein Gemisch aus Hokkien und Cantonese, Chinese, Chinesen und Malaien, auch viele Zuwanderer aus aller Welt natürlich, die inzwischen dazugekommen sind. Und da findet man tatsächlich alles. Ja, nun setzen wir natürlich unsere Gäste nicht gerade mit einem Australier zusammen, der irgendwas macht, sondern wir wollen das schon mit Locals machen. Nichts gegen Australier natürlich, aber ich meine, wir wollen das schon mit der lokalen Teilbevölkerung machen. Und das ist eine ganz neue Sache, weil das, wie gesagt, eigentlich in dem Sinne nie kommerzialisiert wurde. Ja, das heißt, wir gehen dazu so eine Töpferwerkstatt hin und sagen, hier könnt ihr euch mal Gäste bringen und könnt ihr mit denen mal einen Kurs machen. Wir müssen das praktisch von Anfang an entwickeln, ja. Und das ist auf sehr viel Gegenliebe gestoßen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch andere Hotels oder andere Operator vielleicht kopieren diese Ideen. Und zum Beispiel ein Produkt, das wir schon lange machen, ist ganz einfach, das machen wir intern, ist eine Thai Cooking Class. Das sind so Dinge, die Leute involvieren. Da holen wir einfach unsere Köche aus der Küche und unseren Masterchef und sagen, hier, stell ein paar Tische ins Restaurant rein, Elektrokochplatten. Und dann haben unsere Gäste zusammen mit dem Team, nicht nur mit dem Boss und mit der Rezeptionistin, mit dem Team, was erlebt, ja, oder nimm die morgens mit zum meditierenden Tempel, in einen wunderschönen buddhistischen Tempel, der hier um die Ecke ist. Das sind alles so Sachen, wo die Leute noch tagelang nachher drüber reden, weil sie das auch mit unserem Team zusammen erlebt haben.
Du hast gerade das Meditieren im Tempel erwähnt, diese spirituelle Komponente auch. Wellness generell ist ja ein großer Teil eures Angebots. Und unsere Hörer haben schon erfahren, dass die Thai-Massage von der UNESCO als immaterielles Kulturgut gelistet ist. Kannst du uns über dieses Kulturgut etwas mehr erzählen und wie es vor allem im Süden Thailands auch verwurzelt ist?
Naja, also Das ist natürlich so, dass hier eigentlich jeder Thai massieren kann. Ja, also das ist sowas, ich sag mal, fast jeder lernt irgendwie von den Eltern, wie man diese Thai-Massage macht. Der eine mehr, der andere weniger natürlich. Das sind jetzt nicht Leute, die wir dann im Spa einstellen können. Da braucht man schon eine professionelle Ausbildung. Aber es ist tatsächlich allgemein gut, ja. Deswegen, wenn man jetzt hier die Straße runterläuft, sieht man auch alle 50 Meter einen kleinen Massagesalon, weil das einfach was ist, was jeder kann. Und das ist sehr, sehr normal hier in Thailand. Fast jeder geht auch dauernd zur Massage. Es ist also nichts Ungewöhnliches. Eigentlich sowas wie zum Friseur gehen, geht man auch zur Massage.
Es gibt ja eine klare Verbindung zu Indien von euch, also dem Mutterland des Buddhismus und den spirituellen Traditionen wie Yoga und Ayurveda, was ihr ja auch anbietet. Wie natürlich war es da für euch, das anzubieten? Und ihr bietet es ja auch mit einem eigenen, ich sag jetzt mal, Thai-Touch an, oder?
Die Idee dahinter ist natürlich, weil Massage wirklich was ganz Normales ist in Thailand und sehr verbreitet, haben wir gesagt, wenn wir die indische Kultur mit der Thai-Kultur verbinden, kriegen wir erstens eine ganz interessante Kombination, den Lifestyle, also diese, wie soll ich das ausdrücken, das ganze Programm bekommt mehr einen Urlaubstouch. Ja, es gibt natürlich ganz viele Ayurveda-Hotels in Indien. Es sind aber viele dabei, die mehr so einen Klinikcharakter haben, wo man also Ayurveda tatsächlich sehr ernst nimmt. Das kann man bei mir auch, so meinte ich das nicht, aber es ist weniger der Urlaubsgedanke dahinter, als einfach, ich mache jetzt eine Ayurveda-Kur, ich bin jetzt in Indien. Und wir wollten halt wirklich sagen, Leute, ihr seid hier im Urlaub. Ihr macht zwar eine Ayurveda-Kur, aber ihr sollt bitte auch den Urlaub genießen. Ihr könnt auch an den Strand gehen, wir schicken euch auf die Märkte, ihr könnt Bootsausflüge machen. Das lässt sich hier wunderbar alles kombinieren, weil eben dieses Angebot hier in Phuket so fantastisch ist, weil es wirklich alles gibt, was man hier machen kann.
Phuket ist, wie du sagst, nicht nur Palmstrand, sondern hat ja auch eine große landschaftliche Vielfalt. Ne? Man kann auch im Landesinneren viel erleben. Was sind denn so Dinge, die man machen kann?
Ja, wir haben hier zwei kleine Nationalparks, wo man wunderbar hiken kann. Wir haben sehr schöne, wunderschöne Hiking-Trails durch den Dschungel, sage ich jetzt mal, wo man dann auch irgendwie an schöne Aussichtspunkte kommt, wunderbaren Rundblick hat. Das machen wir übrigens auch mit unseren Gästen zusammen. Man kann im Nationalpark zum Beispiel den Wasserfall besuchen gehen, das ist nicht allzu weit weg. Man kann da auch baden. Es gibt inzwischen etliche Zipline-Operator. Wenn man möchte, kann man auch durch den Urwald fliegen. Also diese ganzen Dinge kann man hier inzwischen machen. Das ganze Naturerlebnis ist eigentlich sehr, sehr vielfältig. Wie gesagt, nicht nur Strand, sondern man kann in die Berge hier gehen. In Phuket gibt es viele Berge, Wasserfälle. Und ich möchte jetzt nicht für die Aktivitäten werben, die mit Tieren zu tun haben. Das ist nicht mehr so in. Mit einer Ausnahme allerdings. Es gibt inzwischen zwei sehr schöne Elephant Sanctuaries, wo ausrangierte, etwas ältere Elefanten zur Ruhe kommen sollen. Das ist auch ein Erlebnis, was wir sehr empfehlen. Und eben nicht nur einfach auf dem Elefantenrücken sitzen und das arme Tier durch den Urwald scheuchen.
Andi, Zipline oder Elefanten? Was wäre dir lieber?
Bin schon Elefanten-Fan, muss ich sagen. Also ich finde das schon ganz spannend, irgendwie auch mal so Elefanten aus der Nähe zu erleben, vielleicht auch ohne Barriere. Das ist ja auch, was ich so spannend finde. Auf meiner allerersten Thailand-Reise war das für mich so faszinierend, dass man mit dem Scooter irgendwie über eine Insel fährt und am Straßenrand stehen dann die Elefanten teilweise oder überqueren auch die Straße. Und die Elefanten sind halt keine Zootiere. Sie sind, wie der Hayo sagt, natürlich auch noch Nutztiere. Das kann man überall beobachten, aber man hat natürlich nicht diese Distanz, diese Barriere. Und das finde ich ganz spannend. Also Sven, definitiv Elefanten.
Aber bitte darauf achten, in welches Elefantengehege die Touristen gehen. Da gibt es große Unterschiede und bitte darauf achten, dass es nicht nur irgendwie diesen Zoo-Charakter hat und diesen Spielzeugcharakter.
Das würden wir auch gar nicht empfehlen. Also wir sind davon vollkommen weggekommen. Es gab früher ganz normal Elefant-Trekking-Touren, aber das ist mittlerweile so negativ behaftet, dass wir eigentlich diese Sachen ganz aus dem Programm rausgenommen haben. Wir haben aber noch Elephant Sanctuary haben wir im Programm. Das gibt's. Das ist auch wirklich schön.
Andi, das klingt wirklich nach fantastischen Erlebnissen. Und man kann tatsächlich fast für einen Moment vergessen, dass Phuket natürlich auch die großartigen Strände hat. Aber generell gibt es ja relativ viel Natur in Südthailand und eben nicht nur die Strände.
Sven, wie fast immer hast du recht. Ich würde aber auch da den Experten nochmal konsultieren und den Stefan einfach nochmal fragen. Du hast es eben schon erwähnt, großartige Inseln, großartige Strände, aber dahinter ist sehr viel Natur zu entdecken. Kannst du ein bisschen umreißen, was es in der Natur in Südthailand zu sehen gibt?
Also in Thailand erwartet uns eine ganz andere Vegetation, als wir hier bei uns zu Hause haben. Und das ist in der Tat ein Erlebnis. Manchmal muss man dafür gar nicht erst eine Tour in einen Nationalpark machen, sondern hat auch auf Inseln, die zu den klassischen touristischen Zielen gehören, die Situation, dass 100 Meter hinter dem Bungalows, 100 Meter hinter der Straße, die am Strand lang geht, zum Teil schon dichter Dschungel beginnt. Und dort mal wandern zu gehen, ist wirklich ein Erlebnis. Vor allem, wenn die Inseln dann noch ein bisschen bergiger sind, hat man zum Teil sehr schöne Aussichtspunkte und entdeckt da halt auch Tiere, die einem bei uns zu Hause nicht regelmäßig begegnen. Ich fand zum Beispiel immer sehr beeindruckend Warane, die dort zum Teil in einer Länge von bis zu 2 Metern herumlaufen. Oder ein anderes Erlebnis, Fledermäuse. Es gibt so Zeiten, wann die sich alle auf den Weg machen. Und praktisch wie auf ein Signal kommen plötzlich aus einer Felshöhle wirklich Tausende oder sogar Zehntausende von Fledermäusen und ziehen in die Gebiete, wo sie praktisch in der Nacht nach Nahrung suchen. Und das ist wirklich schon sehr beeindruckend. Darüber hinaus bieten die Nationalparks natürlich auch Möglichkeiten zum Klettern. Also vor allem die Gegend rund um Krabi mit den ganzen Karstfelsen ist sehr beliebt, um dort klettern zu gehen. Und was auch beliebter wird jetzt in Thailand, ist das Thema Radfahren, mit einem Fahrrad über Inseln oder durch Nationalparks zu fahren. Darüber hinaus gibt es natürlich dann auch noch die Meeresnationalparks, wo man nochmal ganz andere Fische auch sehen kann, weil dort natürlich ein ganz anderer Bootsverkehr ist. Aber wenn man in so geschützte Zonen fährt, wo zum Beispiel Fischen verboten ist, da kann man unter Wasser noch mal viel mehr entdecken.
Lass uns über den Film The Beach mit Leonardo DiCaprio reden. Für mich kam er ein bisschen spät, weil da war tatsächlich meine Backpacker-Phase durch Asien und Australien gerade vorbei, als er rauskam. Aber er hat halt, für Südthailand war er halt der Film, oder? Hat aber auch negative Seiten. Ne? Er hat bei der Location halt zu einem Overtourism geführt. Wo spielte das Ganze und wie ist die Situation heute?
Ja, der Film The Beach hat in der Tat für einen riesigen Touristenansturm auf die betroffene Provinz gesorgt. Bei mir war es so, also dieser Film wurde zum Teil gedreht in der Maya Bay bei Koh Phi Phi. Als ich zum ersten Mal dort war, wusste ich gar nicht, dass es diesen Film gibt. Ich habe den Film halt erst danach gesehen und dachte, huch, da war ich ja. Wobei es den Film allerdings schon vorher gab. Das ist halt wirklich eine der schönsten Buchten, die Thailand zu bieten hat. Also da haben die schon eine gute Location ausgesucht. Das hat natürlich dazu geführt, dass mehr und mehr Touranbieter Reisen dorthin angeboten haben. Gleiches gilt für den James-Bond-Felsen. Dort wurde mal ein James-Bond-Film gedreht, der gar nicht so weit entfernt liegt. Das hat dann zum Teil wirklich unschöne Züge angenommen. Also, dass man halt an diesem Strand stand, aber das Wasser eigentlich gar nicht mehr gesehen hat, weil der ganze Strand voller Speedboote war und da wirklich riesige Reisegruppen jeden Morgen angekommen sind. So, dass ich eigentlich gar nicht mehr empfehlen konnte, dorthin zu fahren. Irgendwann war es dann so weit, dass die Bucht geschlossen wurde, weil die Verschmutzung dort so groß war, damit sich die Natur dort wieder ein bisschen erholen kann. Und das ist wohl auch gelungen. Also ich war seitdem nicht mehr da, aber ich habe Unterwasservideos gesehen, dass auch tatsächlich Riffhaie dort wieder zu Hause sind. Aber das ist halt, sage ich mal, das Problem, wenn Orte einfach so wunderschön sind, dass halt jeder dorthin will. Und natürlich viel mehr als der Film The Beach haben natürlich noch die ganzen Fotos, die Reisende auf Facebook, auf Instagram gepostet haben, dazu beigetragen, dass dieser Ort von immer mehr Reisenden besucht wurde. Da gibt es halt ein paar Tipps, was man machen kann, wenn man auch zu solchen Orten will. Oft ist es halt so, dass die ganzen Touren immer zur selben Zeit kommen. Also die fahren alle zur selben Zeit los. Und Koh Phi Phi liegt praktisch gut erreichbar von den touristischen Hotspots Phuket, Krabi und Koh Lanta. Und zur selben Zeit am Morgen fahren praktisch alle Boote in diese Richtung. Wenn man etwas außerhalb dieser Tageszeiten unterwegs ist, hat man halt die Möglichkeit, diese Orte zu erleben, ohne dass sie so überlaufen sind. Man sollte sich halt auch nicht nur auf diese bekannten Orte fokussieren, weil in den Nachbarbuchten gibt es im Grunde fast genauso schöne Plätze, auch auf unbekannteren Inseln. Allerdings hat man jetzt natürlich die Möglichkeit, natürlich jetzt nach der nachdem die Grenzen so lange geschlossen waren und das Land jetzt langsam wieder öffnet, hat man jetzt natürlich die Chance, sich diese Plätze anzusehen, ohne dass dort, sag ich mal, ein Massentourismus vorzufinden ist.
Also wir sehen, dass die Corona-Pandemie vielleicht das ein oder andere Gute auch für die Natur getan hat. Vielleicht nicht nur in Thailand, sondern auch weltweit. Stefan, kein Thailand-Podcast ohne Essenstipps. Südthailand hat ja auch eine eigene Küche. Was sind Gerichte, die man deiner Meinung nach in Südthailand probiert haben muss?
Mein liebstes thailändisches Gericht ist das Massaman Curry. Es gibt ja in der thailändischen Küche verschiedene Currys, die verschiedene Farben haben. Also bekannt ist zum Beispiel das grüne Curry oder das rote Curry. Es gibt auch noch das gelbe Curry. Und das Massaman Curry ist eher so ein bisschen bräunlich. Das enthält Kartoffeln und Erdnüsse. Und das ist mein thailändisches Lieblingsgericht. Und ich bin mit dieser Meinung auch nicht allein. Das hat, glaube ich, schon mehrfach eine Auszeichnung bekommen als eines der besten Gerichte der Welt. Also das ist wirklich sehr zu empfehlen. Ansonsten kann ich den Tipp geben, einfach mal zu probieren. Viele kommen an und essen dann in der Regel gebratenen Reis oder gebratene Nudeln und trauen sich gar nicht so sehr an die anderen Gerichte ran. Also das gilt vor allem für Leute, die zum ersten Mal nach Thailand fahren. Bei mir war es ähnlich, aber dann halt einfach mal ausprobieren. Am besten dort essen, wo auch viele Einheimische essen, weil da kann man noch richtig viel entdecken.
Das heißt, man muss auch vor der Schärfe des Essens nicht wirklich Angst haben, oder?
Es kommt drauf an. Wenn man hier in Deutschland zu einem thailändischen Restaurant geht und es scharf mag, wird man oft enttäuscht sein, weil so der europäische Gaumen die Schärfe nicht so gewohnt ist, dass dann praktisch schon die Gerichte hier gar nicht mehr scharf zubereitet werden. In Thailand ist es mittlerweile zum Teil auch so. Wenn man sich in touristischen Gebieten betrifft, dann wissen die immer schon, ah, nicht so scharf, und machen es dementsprechend dann auch. Da muss man dann gegebenenfalls schon mal sagen, dass man es gerne scharf möchte. Aber wenn man natürlich dann irgendwo hingeht, wo die Einheimischen essen, dann kann es doch schon sehr scharf sein. Wer es da nicht gewohnt ist, der kommt da schnell ins Schwitzen. Aber wie gesagt, das kann man auch vorher sagen. Und notfalls bestellt man sich einfach noch eine weitere Portion Reis dazu. Man gewöhnt sich auch mit der Zeit.
Ich sage, traut euch, Leute. Schwitzen ist ja gut bei der Hitze, ne?
Genau, genau.
Man muss sich einfach mal trauen. Sven, wie sieht's aus? Scharf essen oder nicht?
Ja, ja doch. Also so ein bisschen scharf geht.
Also nein. Ja, doch, vielleicht ein bisschen.
Aber wenn ich in Thailand bin und die sagen, das ist jetzt sehr scharf, dann erstmal die Finger weg. Ich würde probieren, wenn ein anderer es bestellt, aber ich glaube, eine ganze Portion würde ich mir da jetzt nicht zutrauen. Aber du weißt oder ihr wisst, ne, probieren, mindestens einmal im Leben muss man alles probiert haben. Auch beim thailändischen Essen. Bin ich gerne dabei und zeige auf irgendwas und esse das dann.
Sehr gut.
Kommen wir zur letzten Frage und da verlange ich von dir ein bisschen Vorstellungsvermögen, weil eigentlich, ne, ist es unvorstellbar. Du wohnst in Düsseldorf, wie wir alle wissen, die schönste Stadt in Deutschland, und gesetzt den Fall, du müsstest jetzt Düsseldorf einmal verlassen, ne? Muss man ja eigentlich nicht, ne? Denn Düsseldorf ist 365 Tage Urlaub im Jahr. Aber gesetzt den Fall, du fliegst von Düsseldorf nach Thailand. Wohin würdest du fliegen in Thailand und warum?
Er ist sprachlos.
Als Urlaub oder
als Urlaub, als Urlaub.
Wenn du sagst, ich muss Düsseldorf verlassen. Also ich bin ein sehr großer Fan von Bangkok. Ich mag die große Metropole und halte mich dort sehr gerne auf. Aber tatsächlich würde ich jetzt erstmal wieder an den Strand wollen. Tatsächlich würde ich nach Krabi fahren, weil es halt jetzt einfach anders ist als vor der Pandemie. Also vielleicht kurz zur Erklärung. In Krabi hat für mich alles angefangen mit Thailand. Also meine allererste Thailand-Reise war nach Krabi. Und dort habe ich mich praktisch in das Land verliebt und bin danach immer wieder hingefahren. Und musste aber in den letzten Jahren immer mehr feststellen, dass manche Orte wirklich so überlaufen sind, dass es mir keinen Spaß mehr macht. Und das würde ich, glaube ich, jetzt nutzen, wo der Tourismus noch nicht wieder komplett dort ist, um diese Orte nochmal so zu erleben.
Er ist der Autor von 555 Tipps für Bangkok, hat aber auch das Buch Faszination Südthailand geschrieben und ist der Autor und Macher hinter dem Blog Faszination Südostasien. Stefan Diener, herzlichen Dank, dass du uns ein bisschen orientiert hast, was Südthailand angeht. Vielen, vielen Dank.
Danke dir, Stefan.
Gerne.
Ja, scharf essen, das ist natürlich schon eine Herausforderung in Thailand. Vor allem für einen Rheinländer wie dich, dem schon die Zwiebeln auf dem Mettbrötchen zu scharf sind, oder?
Du hast wohl noch nie was von Düsseldorfer Senf gehört. Ich gebe zu, es ist eine andere Schärfe, aber in gewisser Weise auch irgendwie scharf. Und Düsseldorfer sind sowieso immer scharf.
Du, Sven, kleines Missverständnis. Dies ist ein Thailand-Podcast und nicht der Düsseldorf-Podcast.
Dann lass uns mal zurück zum Thema Essen und Thailand kommen. Da haben wir jetzt schon ein paar Tipps von Stefan bekommen, aber mich interessieren natürlich auch die Tipps vom Hotel. Experten. Vor allem interessiert mich, was man so auch in Phuket isst. Ich glaube, da kann Hajo uns noch mal ein bisschen weiterhelfen.
Keine Podcast-Folge ohne Essenstipps. Du hast vorhin schon den Kochkurs bei euch im Hotel erwähnt. Was sind denn so Gerichte, die typisch für Phuket sind? Und was sollte jeder dort mal probiert haben, was wirklich local ist?
Ich meine, das Erste, was natürlich wirklich jeder mal probieren sollte, ist Seafood, Fisch und Seafood. Das kommt hier direkt alles aus dem Meer. Wir haben hier unten in Rawai so ein Sea Gypsy Village. Das ist übrigens auch ganz bekannt und da gibt es einen tollen Markt. Ich schicke die Leute da auch hin, auch in Kauf nehmen, dass sie jetzt mal nicht bei uns essen. Und da kauft man sich im Markt sein eigenes Seafood in Tüten und nimmt das dann mit und geht dann in eine der Restaurants rein und die kochen das dann und berechnen per 100 Gramm irgendeinen Preis. Also es ist auch ein anderes Erlebnis, was man auch zu Hause so nicht haben kann. Und dann ist ja aufgrund der Mischbevölkerung hier eben die ursprüngliche Thai-Bevölkerung, die hier wohnt, ist ja aus China, wie gesagt, Kantonese, Hokkien, Chinesen über Malaysia eingewandert. Und dadurch ist das Essen hier im Süden ganz anders als in anderen Teilen in Thailand. Wir haben ganz andere Sachen, wie zum Beispiel dieses berühmte Kanom Chin. Kanom Chin ist so eine Curry-Suppe mit Nudeln und Krabben drin oder eben Shrimps drin. Also das ist was man kaum findet im Norden von Thailand. Auch sehr bekannt Nam Prik. Nam Prik ist eine Dipping-Sauce, eine Chili-Dipping-Sauce. Die steht da irgendwo so in der Mitte drin auf einem großen Teller. Gibt es mit Fisch oder mit Shrimps. Ist normalerweise so scharf, dass wir unsere Gäste vorwarnen müssen. Ist normalerweise wirklich scharf. Und dazu gibt es normalerweise rohes oder gedünstetes Gemüse, verschiedene Art, also ganz gesund auch. Man isst im Prinzip einfach Gemüse mit Soße. Und das ist auch so ein typisch südthailändisches Gericht. Und natürlich die berühmten Nudeln, die Pad Thai-Nudeln, die sowieso jeder bestellt.
Jetzt die allerschwierigste Frage. Dein Lieblingsgericht?
Das ist wirklich nicht einfach. Also da würde ich mich jetzt gar nicht mal so festlegen, weil wir, wie gesagt, ja alle von der Vielfalt leben und ich glaube, das Schönste, was man haben kann, ist, wenn man nicht jeden Tag das Gleiche essen muss und die eben diese riesige Vielfalt hier hat. Wenn ihr schon so gerne über Essen redet, es ist ja ein großer Unterschied, wie man bestellt hier in Asien. In Thailand ist es zum Beispiel so, wenn ich mit meiner Frau in ein Thai-Restaurant gehe, dann können wir leider nur 4 verschiedene Gerichte bestellen. Mehr schaffen wir nicht. Aber es macht viel mehr Spaß, mit 10 Personen in ein Thai-Restaurant zu gehen, weil dann kann man nämlich 15 verschiedene Teller bestellen. Und dann stellt sich die Frage nach dem Lieblingsgericht gar nicht so sehr, weil dann sind nämlich von allen Sachen ist was dabei. Und dann koordiniert einer die Bestellung, so läuft das hier. Und der eine, der die Bestellung koordiniert, schaut, dass von allen, die am Tisch sitzen, irgendwie ein Lieblingsgericht dabei ist. Ja, da macht man dann eine Suppe, dann Fisch, Fleisch, Gemüse, alles schön variiert. Und das macht dann natürlich ein Essen interessant. Mein Lieblingsgericht ist was viele vielleicht gar nicht kennen, rohe Shrimps.
Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das ist eigentlich so eine Art thailändisches Shrimps-Sashimi. Die werden mit einer ganz scharfen Chili-Soße serviert, mit frischem Knoblauch drauf, mit bisschen Salat. Ja, und ist eigentlich mehr ein Snack, ja. Aber wie gesagt, man hat ja immer mehr als einen Teller da rumstehen, nicht nur dieses eine Gericht. Also wir essen nicht wie der Deutsche einen Teller.
Die werden nicht gekocht, die sind wirklich roh?
Die sind roh, ja. Die sind roh. Die sind roh und hochinteressant. Wir haben auch tolle Austern hier übrigens, aber diese frischen Shrimps, die hier direkt aus dem Meer kommen, sind super lecker. Wenn ich eine Weile in Deutschland war und nach Thailand zurückkomme, dann steht das zuerst mal auf meinem Speiseplan.
Hajo, in 3 Sätzen, warum sollte man Phuket gesehen haben?
Ja, also sicherlich steht immer noch an ganz erster Stelle diese fantastische Natur hier um uns rum. Die Natur, die Strände, die vielen Inseln um Phuket. Wir haben ja auch viele Taucher, die hierher kommen, auch nicht ganz umsonst. Also das steht an erster Stelle. An zweiter Stelle würde für mich die kulturelle Vielfalt und die Toleranz der Menschen, also im weitesten Sinne die Menschen stehen. Die Thais sind unglaublich tolerante und weltoffene Menschen. Und unsere Gäste, glaube ich, und fast alle Besucher hier genießen das sehr, dass da mal ein bisschen eine andere Mentalität ist, die man auch studieren kann und die gut ankommt. Also Natur, Essen, Leute, Kultur, es gibt so viel zu tun hier, da reichen 2 Wochen nicht aus.
Sehr schön. Wir bedanken uns recht herzlich bei Hajo von Keller, dem Inhaber und Managing Director des Mangosteen Ayurveda und Wellness Resort in Rawai Phuket. Hajo, alles Gute für die kommende Saison und danke, dass du mitgemacht hast.
Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und ich hoffe, dass wir ganz viele Zuhörer haben und die dann auch irgendwann uns mal besuchen kommen.
Das werden sie, bin ich mir ganz sicher. Vielen Dank, lieber Hajo. Jetzt haben wir echt schon eine ganze Menge gelernt. Zum Beispiel, Reisen in der Regenzeit ist eigentlich eine ganz gute Gelegenheit, das Land einmal anders und vor allem auch günstiger kennenzulernen.
In Phuket zum Beispiel kann man Elefanten was Gutes tun.
Im Mangosteen Resort kann man nicht nur sehr gut essen, sondern du könntest dich auch mal mit Mangosteenseife waschen.
Was soll das denn heißen?
Vor allem haben wir viel über Essen geredet, oder?
Ach schön. So richtig satt über thailändisches Essen zu reden, bin ich immer noch nicht. Und ich habe einen Vorschlag. Lass uns die nächste Folge mal nur über Essen reden. Ich habe da nämlich in Bangkok ein paar coole Typen kennengelernt, die uns darüber sehr viel erzählen können.
Du hast mich jetzt, wie immer, ohne echte Argumente zu nennen, aber eigentlich schon überzeugt. Also, in Folge 3 reden wir über die Thai-Küche, was sie eigentlich ist, welche Philosophie dahinter steckt und woraus sie sich eigentlich so zusammensetzt. Meinst du, das kriegen wir hin?
Das kriegen wir hin. Eine Mission haben wir jetzt auf jeden Fall. Ich freue mich drauf, sage Sawadee Krab und bis zum nächsten Mal.
Ich sag einfach Tschüss.